Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotspur 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 9. November 2022, gleich dem 18. Auban 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Luft-Boden-Rakete aus Arach. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Zwei Terroristen in Iran hingerichtet. Iran. Großbritannien zahlt für Unsicherheitsschaffung in Iran. Irans Reaktion auf Aliyevs Äußerungen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Zwei Terroristen in Iran hingerichtet. Zwei Mitglieder der Terrorgruppe Jaish-e-Zulm sind am Dienstag in Zahedan, der Zentrale der südostiranischen Provinz Sistan und Belutschistan, hingerichtet worden. Rashid Baluch und Ishaq Askani wurden terroristische Aktionen und Unruhestiftung vorgeworfen. 2016 hatten sie bei mehreren Terroraktionen 4 Angehörige des Grenzschutzes der Provinz Sistan und Belutschistan erschossen und weitere Grenzschützer verletzt. Sie wurden 2017 beim Ausspionieren der Einheiten der iranischen Militär- und Ordnungskräfte im ostiranischen Grenzgebiet festgenommen. Während des Prozesses haben die beiden Terroristen die Einzelheiten über ihren Beitritt zur Terrorgruppe Jaish-e-Zulm erklärt und ihre terroristischen Aktionen zugegeben. Iran. Großbritannien zahlt für Unsicherheitsschaffung in Iran. Der Informationsdienstminister der Islamischen Republik Iran sagte unter Bezugnahme auf die Rolle der Feinde bei der Verursachung von Unruhen im Land, dass Großbritannien für die Schaffung von Unsicherheit in Iran zahlen werde. Ismail Khatib erklärte am Dienstag, dass die Hand des zionistischen Regimes bei der Umsetzung, die Hand der Briten bei der Propaganda und die Hand des saudischen Regimes bei der Finanzierung der jüngsten Ereignisse im Land klar und deutlich sein. Er fügte hinzu, dass Iran niemals wie England Terroranschläge und Unsicherheit in anderen Ländern unterstützen werde, aber sich auch nicht verpflichte, Unsicherheit in anderen Ländern zu verhindern. Auf jeden Fall aber werde Großbritannien für seine Maßnahmen zur Schaffung von Unsicherheit in Iran zahlen. Der iranische Informationsdienstminister erklärte auch, dass der Sender Iran International vom iranischen Sicherheitsapparat als terroristische Organisation eingestuft wurde und die Agenten dieses Netzwerks vom iranischen Informationsdienstministerium gesucht werden und jede Art von Kommunikation mit dieser terroristischen Organisation als Zugang zum Bereich der Terroristen und als Bedrohung der nationalen Sicherheit Irans betrachtet werde. Irans Reaktion auf Aliyevs Äußerungen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums reagierte auf die jüngsten Äußerungen des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev bezüglich der Unterstützung der Islamischen Republik Iran für Armenien. Nosset Kanani erklärte, dass Irans prinzipielle Politik auf guter Nachbarschaft und dem Ausbau der Beziehungen zu allen Nachbarn beruhe und die Stärkung der Beziehungen zu einem Nachbarn nicht Maßnahmen gegen einen anderen Nachbarn bedeute. Unter Bezugnahme auf die prinzipielle Politik der Islamischen Republik Iran bezüglich des langjährigen Bergkarabach-Konflikts zwischen den beiden nördlichen Nachbarn Irans stellte Nosset Kanani am Dienstag fest, Teheran hat stets die Wahrung der territorialen Integrität und die friedliche Beilegung der Streitigkeiten zwischen den Republiken Armenien und Aserbaidschan unter Achtung des Gesetzes und im Rahmen des Völkerrechts hervorgehoben und daher die Besetzung der Gebiete der Republik Aserbaidschan verurteilt und unterstützt deren Befreiung auf höchstem Niveau. Kanani bezeichnete die jüngste iranische Militärübung an den Grenzen zu Armenien und Aserbaidschan als eine routinemäßige und vorgeplante Maßnahme, die den Nachbarn auf offiziellem Weg angekündigt worden sei, bevor sie stattfand. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums betonte ein weiteres Mal, der Weg zur Lösung der Probleme des Kaukasus führt nicht über außerregionale Kräfte, sondern über die Hauptstädte der Länder der Region und die Islamische Republik Iran ist weiter bereit, zur Lösung der verbleibenden Probleme zwischen den beiden nördlichen Nachbarn in Form bilateraler, dreiseitiger und regionaler, sechsseitiger Initiativen in Teheran beizutragen. Iran plant Reichweite von Bava 373 auf 400 Kilometer zu erhöhen. Der Kommandeur der Luftverteidigungsstreitkräfte der Islamischen Republik Iran kündigte Pläne an, die Reichweite des Bava 373 Flugabwehrraketensystem auf 400 Kilometer zu erhöhen und sagte, dass dieses System in Massenproduktion hergestellt werde und Teil des integrierten Verteidigungsnetzwerks des Landes sei. Brigadegeneral Alireza Sabahifard, der Kommandeur der Luftverteidigungsstreitkräfte der Islamischen Republik Iran, sagte, die Reichweite von 150 Kilometern dieses Systems hat über 300 Kilometer pro Stunde erreicht. Beim jüngsten Test konnte das Ziel in einer Entfernung von 305 Kilometern zerstört werden. Weiter erklärte er, dass die Studien und wissenschaftlichen Arbeiten permanent fortgesetzt werden und man versuchen werde, eine Reichweite von 400 Kilometer zu erreichen. Das verbesserte Modell des Verteidigungssystems Bova 373 mit der Rakete Sayyot-4B wurde am Sonntag, dem 6. November 2022 vorgestellt. Die Herstellung der Sayyot-4B-Rakete machen Iran zu einem der wenigen Länder, die Langstreckenverteidigungssysteme herstellen, und mit diesem Produkt wurde der Luftverteidigung des Landes eine wichtige Fähigkeit hinzugefügt. Der Bau des Verteidigungssystems Bova 373 wurde in weniger als einem Jahrzehnt abgeschlossen, und heute steht sein verbessertes Modell mit einer Reichweite von mehr als 300 Kilometern den Luftverteidigungsstreitkräften zur Verfügung. An-Nusra-Front greift entmilitarisierte Zone in Syrien an. Nach Angaben des russischen Versöhnungszentrums Himeimim in Syrien hat die Terrormiliz An-Nusra-Front die entmilitarisierte Zone in Nordsyrien angegriffen. Wie die Nachrichtenagentur Sputnik am Mittwoch unter Berufung auf das russische Versöhnungszentrum berichtete, haben die Terroristen der An-Nusra-Front in den letzten 24 Stunden die entmilitarisierte Zone fünfmal unter Beschuss genommen. Drei Angriffe wurden in Idlib, ein Angriff in Latayka und einer in Hama durchgeführt, sagte der stellvertretende Leiter des russischen Versöhnungszentrums Generalmajor Oleg Egorov. Dabei sei ein Syrer getötet und ein weiterer verletzt worden, ergänzte er. Die Terrorgruppe An-Nusra-Front, die bei Kämpfen gegen die syrische Armee in verschiedenen Gebieten Niederlagen hinnehmen musste, ist mit Unterstützung seitens der USA und der Türkei immer noch in der entmilitarisierten Zone in Nordsyrien präsent und setzt ihre feindlichen Aktionen fort. Zerstörung terroristischer Stellungen in Nordsyrien. Einheiten der syrischen Armee haben Stellungen und Trainingslager terroristischer Gruppen in der Provinz Idlib im Norden Syriens zerstört. Eine Quelle vor Ort teilte der offiziellen syrischen Nachrichtenagentur Sana'a am Dienstag mit, dass nach den anhaltenden Verletzungen des Übereinkommens für die Deeskalationszone in den Außenbezirken von Idlib und den wiederholten Angriffen terroristischer Gruppen auf sichere Gebiete die Einheiten der syrischen Armee in Zusammenarbeit mit der russischen Luftwaffe Eine einzigartige Operation gegen die Stellungen und Trainingslager dieser Terrorgruppen in Idlib durchführten. Die genannte Quelle betonte, dass die Ziele mit hoher Genauigkeit verfolgt wurden und die Raketeneinheit der syrischen Armee und der russischen Luftwaffe konzentrierte Angriffe gegen die Stellungen und Ausbildungslager der Terroristen durchführten, was zu deren Zerstörung führte und dabei Dutzende Terroristen getötet oder verwundet wurden. Die syrische Armee verfolgte und überwachte außerdem flüchtende Terroristen und führte Luftangriffe auf deren Zufluchtsorte durch. Dem Bericht zufolge sind unter den Toten mehrere Anführer terroristischer Gruppen. Der IS und andere terroristische Gruppen wurden 2017 nach vierjährigen weitreichenden terroristischen Operationen in Syrien und im Irak, wobei sie große Teile dieser beiden Länder besetzten, weitestgehend besiegt. Jedoch führen ihre Überreste im Irak und in Syrien immer noch Operationen gegen Zivilisten und Sicherheitskräfte durch. Weitere Palästinenser in Nablus erschossen. Die Militärs des zionistisch-israelischen Regimes haben am Mittwochmorgen in Nablus im Westjordanland einen weiteren Palästinenser getötet. Laut Pal-Today TV stürmten zionistische Besatzerkräfte heute Morgen das Flüchtlingslager Balata bei Nablus. Daraufhin kam es zu Zusammenstößen zwischen den Besatzerkräften und jugendlichen Palästinensern, wobei der 17-jährige Mahdi Hashash den Märtyrertod fand. Drei weitere Palästinenser seien verletzt worden, hieß es in dem Bericht. Dutzende Zionisten, darunter einige israelische Parlamentsabgeordnete, kamen heute zu Josefs Grab in der Stadt Nablus, um talmudische Gebete zu verrichten. Bei Auseinandersetzungen zwischen den Palästinensern und den israelischen Besatzerkräften in der Nähe der Grabstätte des Propheten Josef sind 57 Palästinenser verletzt worden. Laut palästinensischen Quellen haben israelische Militärkräfte am Mittwochmorgen 8 Palästinenser in verschiedenen Teilen des Westjordanlandes festgenommen. Irak will bis 2030 8 Kernkraftwerke bauen. Kamal Hussein Latif, der Leiter der irakischen Aufsichtsbehörde für nukleare Ressourcen, sagte, dass das Land von der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA eine Lizenz für den Bau von 8 Kernkraftwerken erhalten habe. Laut der Internetseite des irakisch-kurdischen Senders Rudaf sagte Kamal Hussein Latif, dass man mit den Kernkraftwerken 8000 Megawatt Strom pro Monat erzeugen wolle und diese Menge könne auf 10.000 Megawatt erhöht werden. Dieser irakische Verantwortungsträger erklärte, dass die Bauorte für diese Kraftwerke festgelegt wurden und mit der Produktion der geplanten Strommenge rund 25% des irakischen Strombedarfs gedeckt würden. Kamal Hussein Latif hob hervor, dass die irakische Regierung die endgültige Genehmigung noch nicht erteilt habe und die Planung für die 8 Kernkraftwerke sich in einem frühen Stadium befinden, aber man hoffe, dass sie bis 2030 in Betrieb genommen werden könnten. Der Leiter der irakischen Aufsichtsbehörde für nukleare Ressourcen fügte hinzu, das Land habe auch im Bereich der erneuerbaren Energien Maßnahmen ergriffen und versuche, in den nächsten 3 Jahren eine Stromerzeugung von 3000 Megawatt aus Sonnenenergie zu erreichen. Der Irak leidet unter großen Problemen bei der Stromversorgung und in vielen irakischen Städten ist der Strom fast dauerhaft abgestellt, besonders im Sommer, wenn die Temperaturen 50 Grad erreichen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 10 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 8 Grad, Mashhad 1 Grad, Isfahan 8 Grad, Shiraz 12 Grad und Bandarabas 24 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Isfahani mit dem Titel Dide Bugsha. Das heißt, öffne deine Augen. We'll be right back.
شاه ای به شهد مرگ نوشینت رضا دیده بکشا بر عدم ای مستی هستی فضا دیده بکشو از کرم رنجور دردستان علی بحر مروارید غم گنجور مردستان علی خشم سرکش بیم چو دیده بکشا بر ستم در این فریبستان علی شمع شبهای دو جم ماه غریبستان علی زاگهی من جهل مند و جهل مند از آگهی دیده بکشا ای سنم ای ساقی مستان علی تیره شد از بیش و کم آینه هستان ای ساقی مستان علی تیره شد از بیش و کم آینه مستان علی
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Moral islamisch gesehen. Bleiben Sie dran!
Moral islamisch gesehen. Thank you. In diesem Teil unserer Sendereihe geht es darum, dass die islamischen Regenten die Prinzipien der Wirtschaftsethik einhalten müssen. Liebe Hörerfreunde, wie wir bereits dargestellt haben, nimmt die Gerechtigkeit im islamischen Wirtschaftssystem einen besonderen Platz ein. Bei der Herstellung von Gerechtigkeit in der Wirtschaft können die Regierenden ihr Lebensstil und ihre Verwaltungsmethodik eine bedeutende Rolle übernehmen. Der Prophet des Islams, Gottes Segensgruß, gelte ihm und Friede seinem Hause, ist eines der besten Vorbilder. In dem Vers 21 der Sure 33, Ahzab, wird er denen, die an Gott und den jüngsten Tag glauben, als Vorbild vorgestellt. Es heißt dort: Ihr habt ja im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild, und zwar für einen jeden, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft und Allahs viel gedenkt. Imam Ali, Friede sei mit ihm, der mit der Lehre des Propheten aufgewachsen ist, betont die Befolgung des Propheten in einer Ansprache, 160. Predigt nach Jul Balare, und sagt: Allah ist derjenige am liebsten, der seinem Propheten folgt und in seinem Fußstapfen tritt. Dann spricht der Imam über den Lebensstil des Propheten Gottes, der das Sinnbild für Gerechtigkeitsliebe in der islamischen Glaubensgemeinde ist und war, und sagt: Er aß gewöhnlich auf dem blanken Boden und saß in Gesellschaft der Sklaven. Er flickte seine Sandale mit eigenen Händen und besserte seine Kleidung mit seiner Hand aus. Er ritt auf einem ungesattelten Esel und ließ noch jemanden hinter sich aufsitzen. An der Tür seines Hauses war einmal ein Vorhang mit Bildern darauf, und er sagte zu einer seiner Frauen: Nimm es fort von mir, denn wenn ich darauf schaue, denke ich an das Diesseits und seinem Schmuck. Er wandte sich von dem Diesseits mit seinem Herzen ab und ließ die Erinnerung daran in seiner Seele sterben. Er liebte es, wenn schöne Stoffe vor seinen Augen verborgen waren, damit er keine stolze Kleidung davon erhalte, damit er das Diesseits nicht als ständige Bleibe betrachte, noch dass er sich ewigen Aufenthalt darin erhoffte. Er legte nicht Stein auf Stein, um ein Haus zu bauen, bis er seinen Weg ging und dem Ruf seines Herrn folgte. Schließlich fügt Imam Ali, Friede sei mit ihm, noch in Bezug auf den Propheten hinzu: Wie gewaltig ist doch die Güte Allahs uns gegenüber, da er uns mit ihm als Vorfahren beschenkte, dem wir folgen, und als ein Anführer, auf dessen Spuren wir wandeln.
Thank you.
Nun taucht die Frage auf, ob diejenigen, die das Kalifat, die Statthalterschaft des Propheten, Friede sei mit ihm, für sich beansprucht haben, überhaupt den Weg gegangen sind, den der Prophet für die Herstellung von Gerechtigkeit und die Beseitigung von Diskriminierung und der Kluft zwischen den Gesellschaftsschichten begründet hat. Dies ist besonders im Fall der eigenwilligen Umayyaden- und Abbasidenherrscher fraglich. Hierzu ist zu sagen, dass nach dem Verscheiden des Propheten die Muslime ihr Reich stark ausdehnten und ihren Regenten bei der Eroberung zahlreicher Güter zufielen. Dies machte sie den weltlichen Freuden zugetan, und unter den Muslimen verblasste der Geist der Gerechtigkeit immer mehr. Und nicht nur das. An seiner Stelle trat die Kultur eines aristokratischen Lebens, die Liebe zum Luxus und Anhäufung von Reichtum, Bestechlichkeit, Ausbeutung und Unrecht. Wir machen auf einige erschütternde Zahlen aufmerksam, die in zuverlässigen historischen Quellen stehen. Usman, der dritte Kalif, war der Erste, der in Bezug auf die Gerechtigkeit nicht mehr dem Vorbild des Propheten folgte und von dessen Weg abgeriet. Er beschenkte über alle Maßen seine Verwandten und die Leute, die ihm nahestanden, und spendete ihnen aus dem Baitul Mal, dem Volksvermögensschatz, obwohl unter dem Volke große Armut und Entbehrung herrschten. Dem Talha, einem Gefährten des Propheten, schenkte er 300 Kamelladungen mit Gold und 200.000 Dinare. Ein anderer Gefährte des Propheten namens Zubair erhielt von Usman 11 Häuser in Medina und 2 Häuser in Basra, Irak, und ein Haus in Kufa, Irak, sowie ein Haus in Ägypten, und gemäß einigen Mitteilungen umfasste sein Vermögen 59 Millionen und 800.000 Golddinare. Unterdessen wurden in den Viehställen des Abdurrahman 1000 Pferde und 1000 Kamele sowie 10.000 Schafe gehalten. Said ibn Thabit hinterließ so viel Gold und Silber nach seinem Tod, dass seine Erben gezwungen waren, es mit dem Beil zu zerkleinern, um es unter sich aufteilen zu können. Außerdem waren seine Gebäude und Felder 100.000 Dinar wert. Usman hat zudem dem Umayyaden Marwan die bei der Eroberung von Afrika gewonnenen Güter zusätzlich 150.000 Dirham sowie das Gebiet Fadak überlassen, welches in Wirklichkeit der Tochter des Propheten gehörte. Und dem Haris, dem Bruder von Marwan, schenkte Usman 300.000 Dirham. Wer war das Vorbild Usmans gewesen? Etwa der geehrte Prophet oder Imam Ali? Auf keinen Fall. Als Imam Ali von seinem Bruder Aril gebeten wurde, dass er ihm aus der Volksvermögenskasse der Muslime etwas zukommen lässt, nahm Imam Ali einen erhitzten Eisenstab und hielt ihn in der Nähe der Hand von Aril. Als dieser wegen der Hitze, die von diesem Stab ausging, aufschrie, sagte Imam Ali: »Ein wenig vorübergehendes Feuer im Leben setzt dir zu, aber du möchtest mich in das ewige Höllenfeuer befördern?« Oder als eine seiner Töchter sich aus dem Volksvermögensschatz ein Halsband ausgeliehen hatte, sagte Imam Ali zu ihr, dass wenn sie es für sich weggenommen hätte, anstatt es nur auszuleihen, ihr dieselbe Strafe gedroht hätte wie jedem anderen Dieb. Nicht nur zur Zeit des dritten Kalifen Osman kam es zu einer Ausbeutung des Volksvermögensschatzes, sondern erst recht in der Zeit des Umayyaden Muawiyah. Er war kein Kalif mehr, sondern ein Sultan. Muawiya vernichtete die islamische Brüderlichkeit, praktizierte Diskriminierungen und vertiefte die Kluft zwischen den Bevölkerungsschichten. Den aufrichtigen Prophetengefährten Abu Zar, der gegen seine Vermögensanhäufung und Ungerechtigkeit protestierte, verbannte er in eine einsame Wüstengegend, wo dieser starb. Die Nachfolger Muawiyas betrieben dieselbe ungerechte Politik und die Abbasiden, die den Umayyaden folgten, waren auch nicht besser und bereicherten sich aus dem Volksvermögensschatz für ihr luxuriöses Leben und für den Bau von Palästen und für Gelder an ihre Verwandten und ihre Günstlinge. Auf diese Weise trugen sie die Gerechtigkeit in der Wirtschaftswelt zu Grabe.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Bahram Sorang mit dem Titel Mujdeye Vasl, auf Deutsch Frohe Kunde der Zusammenkunft.
Oh, yeah.
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Luftbodenrakete aus Arach. Weiterhin guten Empfang.
In Anbetracht dessen, dass ein wichtiger Teil der Fähigkeiten von Bodentruppen in der Welt gepanzerte Streitkräfte sind, darunter Panzer, gepanzerte Kampffahrzeuge und Personentransporter, ist daher der Umgang mit gepanzerten Fahrzeugen, die in Bodenschlachten eine wesentliche Rolle spielen, eines der wichtigsten Anliegen von Armeen. Panzerschlachten und der Umgang mit Panzern und anderen gepanzerten Geräten mit verschiedenen Arten von Panzerabwehrwaffen haben eine lange Geschichte. Daher haben die Armeen, die ihre Fähigkeit verbessern wollten, um auf dem Schlachtfeld zu bleiben, erhebliche Investitionen in diesen beiden Bereichen getätigt. In diesem Zusammenhang wurden nach der Stabilisierung gepanzerter Ausrüstung, insbesondere Panzer, auch Panzerabwehrwaffen in den Armeen entwickelt. Obwohl in der Vergangenheit Panzerausrüstung den Panzerabwehrwaffen bei der Entwicklung von Panzerungsresistenz oft einen Schritt voraus waren, werden diese Waffen aufgrund relativ niedriger Produktionskosten im Zyklus von Design und Verwendung schnell in verschiedenen Ländern der Welt entwickelt, um den täglichen Bedrohungen zu begegnen. Man kann sagen, dass sich der Trend spätestens seit dem Jahr 2000 umgekehrt hat und in der Folge aktive und passive Verteidigungssysteme entwickelt wurden, um mit Panzerabwehrraketen fertig zu werden. Luftgestützte Panzerabwehrraketen. Luftgestützte Panzerabwehrraketen sollten alle von der Einsatztruppe erwarteten Fähigkeiten haben, einschließlich Reichweite und Panzerungsdurchdringung bei geringem Volumen und Gewicht, was für Proben, die von Drohnen gestartet werden, doppelt wichtig ist. Infolgedessen sind die Entwicklung und der Bau dieser Raketen schwieriger als bei größeren Raketen. Und in der Regel werden höhere Technologien in der Art der Materialien sowie Designdetails und maximale Optimierungen in der Struktur und im Design von Subsystemen verwendet, die keinem Land zur Verfügung stehen. Gleichzeitig ist der Einsatz von Panzerabwehrraketen in der Luftfahrt der großen Armeen der Welt sehr wichtig. Iran hat auch auf diesem Gebiet große Fortschritte gemacht, wozu der Bau der Luftbodenrakete Azarakhsh zählt. Merkmale und Spezifikationen. Das Azarakhsh Panzerabwehrraketenprojekt wurde 2016 und während der Eröffnung des neuesten Ausbildungs- und Wartungszentrums der Luftbodentruppe der iranischen Islamischen Revolutionsgarde mit dem Ziel vorgestellt, Luftoperationen in geringerer Höhe gegen Bodenziele und Befestigungen durchzuführen. Azarakhsh Panzerabwehrraketen werden aus der Luft abgefeuert und auf Kampfhubschraubern wie dem Cobra-Kampfhubschrauber installiert. Die maximale Reichweite dieser Rakete beträgt 10 Kilometer und ihre Geschwindigkeit erreicht 550 Meter pro Sekunde. Azarakhsh wiegt 70 Kilogramm und hat einen Durchmesser von 12,7 Zentimeter. Die Azarakhsh Panzerabwehrrakete hat einen Infrarotsucher in der Nase, mit dessen Hilfe sie das gewünschte Ziel erfasst und darauf zufliegt. Dieser Sucher kann das Ziel aus einer Entfernung von 6 Kilometer erfassen und die Rakete dorthin steuern. Gleichzeitig ist Azarakhsh eine Fire-and-Forget-Rakete. Dies bedeutet, dass der Hubschrauber gemäß seinem Leitsystem nach dem Abfeuern den Flugkörper bis zum Aufprall nicht zum Ziel führen oder das Ziel für den Flugkörper markieren muss. Die Azarakhsh Panzerabwehrrakete hat einen Durchmesser von 127 mm und eine Länge von 3096 mm. Der Azarakhsh Raketenmotor hat Festbrennstoff und 4 bewegliche Flügel im Kopf der Rakete und 4 feste Stabilisierungsflügel im Heck, um zu fliegen und die Richtung zu ändern. Die Azarakhsh Panzerabwehrrakete basiert auf der Konzeption der Sidewinder AIM-9J Luft-Luft-Rakete, die der Iran besitzt. Diese Rakete basiert auf dem Körper der Sidewinder-Rakete mit einem neuen Suchkopf, der Infrarotbildkamera, in der Rolle von Luft-Luft und Luft-Boden. Azarakhsh wurde mit 2 Arten von hohlen und zylindrischen Sprengköpfen hergestellt, bei denen es sich um Panzerabwehr- und Flugabwehrmodelle handelt. Abgesehen von der Form des Körpers unterscheidet sich tatsächlich alles vom Motor bis zum Nasensensor vom Sidewinder. Im Vergleich zu Sidewinder ist Osarach leichter und hat auch weniger Reichweite und Geschwindigkeit als Sidewinder. Natürlich ist Sidewinder eine Luft-zu-Luft-Rakete und dafür ist eine hohe Geschwindigkeit erforderlich. Aber Osarach ist eine Luft-Boden-Rakete und benötigt diese hohe Geschwindigkeit nicht. Zur Reichweite ist zu sagen, dass die Reichweite von Osarach für eine Rakete, die von einem Hubschrauber abgefeuert wird, durchaus angemessen ist und dem Standard entspricht. Die Gewichtsreduzierung bei der Osarach erleichtert auch ihren Transport durch Hubschrauber. Natürlich ist das Gewicht dieser Rakete deutlich höher als bei anderen luftgestützten Panzerabwehrraketen wie Diamond. Aber was ist der Grund für die geringere Reichweite und Geschwindigkeit der Osarach-Panzerabwehrrakete? M9G Sidewinder hat einen 4,5 Kilogramm Sprengkopf, welcher Sprengkopftyp und sein Gewicht nicht für eine Panzerabwehrrakete geeignet sind. Es scheint also, dass die inländischen Experten durch die Erhöhung des Gewichts des Sprengkopfs und die Änderung seines Typs in einen Panzerabwehrsprengkopf die Menge an tragbarem Treibstoff der Rakete reduziert haben, sodass die Rakete gegen gepanzerte Fahrzeuge wie Panzer wirksam ist. Es gibt keine Informationen über das Gewicht und den Typ des Raketensprengkopfs, aber sein Typ sollte Highly Explosive Anti-Tank oder HEAT sein, was eine Art Sprengkopf ist. Luft-Luft-Mission. Obwohl Osarach 2016 als Luftbodenrakete vorgestellt wurde, ist sie aber in der Lage, eine Luft-Luft-Rolle zu spielen, um feindliche Flugzeuge zu zerstören. In diesem Zusammenhang führte die Karor-Abfangdrohne der Luftverteidigungsstreitkräfte der Armee im Dezember 2019 am zweiten Tag der Drohnenkampfübung der Armee und bei der Durchführung der operativen Phase dieser Übung erfolgreich das Abfangen und die Zerstörung feindlicher Ziele aus der Luft durch. In diesem Teil der Übung traf und zerstörte das Karor-Drohne erfolgreich ein Luftziel mit einem geringen Radarquerschnitt und in großer Höhe, indem es eine Osarach-Luft-Luft-Rakete abfeuerte.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.